eingestimmt habt auf diesen Abend. Vielen Dank auch Josia und dem ganzen Jugendmund-Team, dass ihr ja das so heute auch möglich gemacht habt, die Tische mit hergeräumt oder hergeräumt, außen schon ein bisschen für danach schon ein paar Snacks und so Getränke hingestellt. Vielen Dank, dass ihr mit uns zusammen euren Tag, euren Jugendbundtag sozusagen opfert, dafür, dass wir mit dabei sein können. Und ich finde es richtig schöne und bunt gemischte große Runde und freue mich über alle, die da sind, ob jetzt hier aus der Gemeinde oder aus dem Jugendbund oder aus den benachbarten Gemeinden oder aus unserem Bezirk. Teilweise beteiligen sich auch die Bibelstunden im Bezirk mit hier an diesen Abenden. Und alle zusammen wollen wir den Römerbrief durchforsten und durcharbeiten. Und das werden wir tatsächlich auch in den nächsten Wochen tun. Und zwar, soweit ich das überblicke, mehr oder weniger komplett. Zum Textplan hatte Josia vorhin schon was gesagt. Ich habe noch etwas anderes. Und zwar werden wir immer wieder auch auf dieses Plakat, auf diese grafische Übersicht zum Römerbrief zu sprechen kommen. Das ist so ein kleines Video, das da immer mitläuft, so von Thema zu Thema. Es sind hier vorne noch einen ganzen Haufen solche Plakate. Ich würde mal vorschlagen, das kann man mal rumgeben, weil mancher möchte vielleicht jetzt auch schon das mitverfolgen. Und weil man dazu keine Brille braucht, ist es auch für jeden heute Abend gut geeignet. Wenn die Plakate ausgehen, draußen an der Welcome-Theke liegen noch mehr davon. Dann wäre es sicher hilfreich, wenn mancher mit dem Textplan noch nicht zurechtkommt, wie ich zum Beispiel, der Josia, der steht an Rede und Antwort. Das bedeutet aber auch, dass ich die Fragen, die sich vielleicht schon ergeben haben, da in dem Chat, nicht mitbekommen habe. Wenn ihr die heute Abend stellen wollt, können wir das dann nachher auch noch mit einigermaßen, hoffe ich zumindest, beantworten. Dann wäre es natürlich sehr von Vorteil, wir hätten auch eine Bibel oder jeder von euch hätte eine Bibel dabei, ob jetzt in Buchform oder auf dem Handy digital oder wie auch immer. Nächstes Mal werde ich auch nochmal Bibeln mitbringen, die man dann auch mitnehmen kann, weil ich noch etliche von ein paar Jahren noch habe, die wir früher mal im Glaubenskurs verwendet haben. Und da habe ich noch einige übrig und dann kann vielleicht derjenige, der sagt, oh, ich habe zwar so eine verfranzte Irgendwas-Übersetzung, dann kann der vielleicht dann auch diese Bibel dann noch nutzen. Okay, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen und ich euch sage, wie ich mir das für heute Abend so vorstelle, ist es mir tatsächlich jetzt auch im Vorfeld nochmal ein großes Anliegen, mit Gebet zu beginnen, auch wenn wir vorhin schon gesungen und auch gebetet haben. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, in so vielerlei Hinsicht, in Buchform, in verschiedenen Übersetzungen. Wir können es sogar auf dem Handy digital lesen, wir können sogar einen Textplan erstellen und daran entlang gehen. Aber das, was wir nicht tun können, ist, Herr, dass dein Wort zu uns spricht. Und deswegen bitte ich dich, dass du durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist heute zu uns redest. Und dass du dein Wort dazu gebrauchst, Herr. Und ich habe wahnsinnig viel Respekt jetzt auch vor diesem Abend und vor der Thematik. Und darum bitte ich dich, dass nicht ich rede, sondern du, Herr, und öffne dir die Herzen. Amen. Wir werden abschnittsweise an diesen Mittwochabenden durch den Römerbrief gehen und genauer gesagt durch die Kapitel 1 bis 11. Die Kapitel 12 bis 16 werden wir dann in den Sonntagspredigten thematisieren, weniger ausführlich, weniger vielleicht auch so lehrhaft in dem Sinne, wie die Themenabende sind. Aber das liegt auch in der Natur der Sache, weil Kapitel 12 bis 16 durchaus sehr praktische Gemeindethemen sind, die sich vielleicht auch etwas leichter, auch in der Predigt leichter erschließen lassen als in den Abenden beziehungsweise als die Themen davor. Und deswegen haben wir das uns so aufgeteilt. Das bedeutet, wir haben jetzt die ersten 11 Kapitel sozusagen verhackstückt und heute beginnt es mit Römer 1, Vers 18. Wer am Sonntag da war, der weiß, aha, es ging also in der Sonntagspredigt bis Römer 1, Vers 1 bis 17 und da schließen wir jetzt nahtlos an. Kapitel 1, Vers 18 bis 3, 20. Wenn in meinen Ausführungen die Stellenangabe nicht immer so ist, Römer 1, 18 und vielleicht nur 1,18 steht, dann ist immer der Römerbrief damit gemeint. Nicht, dass ihr da irgendwie in Verwirrung kommt. Ich habe auch die Bibelstellen und Bibelzitate, die ich verwende, aus der Luther-Übersetzung genommen. Wer damit weniger zurechtkommt oder vielleicht das ein bisschen deutlicher erklärt haben will, der kann ja auch parallel mit einer anderen Übersetzung arbeiten. Das nur mal so als kleiner Vorgeschmack. Der Abend steht oder diese Kapitel stehen unter dem Stichwort, unter der Überschrift gefallene Schöpfung. Man könnte auch viele, viele andere Überschriften dafür finden, aber die soll es für heute mal sein. Ich sage euch, wie ich mir das für heute Abend in etwa vorstelle. Heute werden wir eher einen Einführungsabend haben. Manches wiederholt sich vielleicht auch mit dem, was am Sonntag war, aber vielleicht auch nur ausschnittsweise. Manches werden wir noch stärker vertiefen. Eine Einführung in den Römerbrief zu geben, dann werde ich heute schon verschiedene theologische Grundzüge anstoßen, die nicht nur unser Thema heute betreffen, sondern die eigentlich durch den ganzen Römerbrief hindurch immer wieder vorkommen und natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mal mehr oder mal weniger stark auch vertieft werden. Ja, aber das ist sozusagen heute mal so die Grundlinien des Römerbriefes nochmal schon mal vorgegeben. Dann werde ich einen Überblick geben über Römer 1, 18 bis 3, 20, also über den heutigen Teil als Schwerpunkt und an der einen oder anderen Stelle thematisch vertiefen. Was wir heute nicht machen werden und auch nicht können, ist eine Vers-zu-Vers- oder von Vers-zu-Vers-Auslegung. Ja? Also wir können nicht drei Kapitel Vers für Vers nacheinander auslegen. Das geht einfach nicht. Deswegen habt ihr parallel die Möglichkeit, die Texte zu lesen und dann anhand des Gelesenen und vielleicht des Chats über die Bible Version App oder Your Version App, dann vielleicht auch eure Fragen zu stellen und die dann heute Abend eventuell auch mit einzubringen. Auch bei der thematischen Vertiefung werde ich jetzt nicht in die letzten Kapillaren der einzelnen Themen vordringen, weil dann müsste man ein extra Thema daraus machen. Das werden wir einfach heute nicht schaffen. Und dann habe ich am Schluss die sogenannte eiserne Ration. Was das ist, das werde ich am Ende auflösen. Seid gespannt. Und wir werden dann auch noch Möglichkeit haben zur Fragestellung. Ich bin mir zeitlich total unsicher, wie wir vorankommen. Und von dem her werden wir das jetzt mal gucken. Also ich denke, jetzt ist es 9:05. Der Jugendbund geht immer bis 11:30, glaube ich. Also wir werden etwa zwischendrin fertig sein. Ja. Okay, soweit der Fahrplan. Zu Beginn auch heute nochmal das kurze Video, das wir am Sonntag schon gesehen haben, als Einführung, als Einstimmung. Ihr könnt es, wenn ihr auch wollt, auf dem Plakat schon ein bisschen mitverfolgen, dann könnt ihr euch da schon vertraut machen und euch ein bisschen mit orientieren. Und wir werden das Video an der Stelle abbrechen und wird an der Stelle zu Ende sein, wo wir heute dann auch thematisch und inhaltlich abschließen. Okay, also kurzer Einstieg durch das Video oder mit dem Video.
Der Der Brief von Paulus an die Römer. Dieser Brief ist einer der längsten und bedeutendsten Werke des Mannes, der früher als Saulus von Tarsus bekannt war. Er war ein jüdischer Rabbi und gehörte zu einer Gruppe, die Pharisäer genannt wurden. Er beachtete sehr streng und hingegeben die Tora von Mose und die Traditionen Israels und er sah in den Nachfolgern von Jesus eine Bedrohung. Aber dann hatte er eine krasse Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der ihn als Apostel beauftragt. Als einen offiziellen Repräsentanten für nichtjüdische Menschen, die in der Bibel Heiden genannt werden. Seitdem nennt er sich selbst bei seinem römischen Namen Paulus. Er reiste durch das ganze Römische Reich und erzählte Menschen vom auferstandenen König Jesus und gründete mit dessen Nachfolgern neue Gemeinschaften, die Gemeinden. Paulus schrieb immer wieder Briefe an diese Jesusgemeinschaften, um ihren Glauben zu stärken und Fragen zu beantworten. Der Römerbrief ist einer davon. Er wurde ziemlich gegen Ende seines Lebens verfasst. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Rom schon etwas länger existierte und dass sie aus jüdischen und nichtjüdischen Nachfolgern von Jesus bestand. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo der römische Kaiser Claudius alle jüdischen Einwohner aus Rom vertrieb. Etwa 5 Jahre später durften die Juden allerdings zurückkommen, auch die Juden, die Jesus nachfolgten. Als sie zurückkamen, merkten sie allerdings, dass die Gemeinde in ihrer Frömmigkeit und dem praktischen Leben sehr nichtjüdisch geworden war. Das führte zu so vielen Spannungen, dass die Gemeinde in Rom gespalten war. Man konnte sich nicht einigen, wie man Jesus nachfolgen sollte. Sie diskutierten, ob nichtjüdische Christen verpflichtet sind, den Sabbat zu feiern, koscher zu essen oder sich beschneiden zu lassen. Paulus schrieb diesen Brief mit mehreren Zielen. Er wollte, dass die gespaltene Gemeinde wieder zur Einheit findet. Schon aus einem ganz praktischen Grund. Paulus hoffte, dass die römische Gemeinde eine Basisstation für seine Mission wird, um noch weiter in den Westen zu ziehen, bis hin nach Spanien. Diese Umstände motivierten Paulus dazu, seine ausführlichste Erklärung des Evangeliums zu schreiben, der guten Botschaft vom Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Der Brief ist in 4 Hauptabschnitte aufgeteilt, die allerdings dadurch verbunden sind, dass sie das Evangelium und dessen Bedeutung für das praktische Leben erklären. Paulus sagt, zuerst offenbart das Evangelium Gottes Gerechtigkeit. Und dann schafft es eine neuartige Menschheit, die Gottes Versprechen an Israel erfüllt. Dieses Evangelium wird die Gemeinde wieder vereinen. In diesem Video schauen wir uns nur die Gedanken aus Kapitel 1 bis 4 an. Paulus stellt sich zu Beginn als Apostel vor, der von Gott berufen ist, das Evangelium von Jesus zu verbreiten. Also, dass Jesus der Messias von Israel ist und dass er von den Toten als Sohn Gottes und König der Nationen auferweckt wurde. Jesus ruft jetzt die ganze Menschheit auf, unter seine liebevolle Herrschaft zu kommen. Paulus sagt, dass diese gute Nachricht vom König Jesus zuallererst Gottes Kraft ist, um Menschen zu retten, die ihm vertrauen. Und zweitens, dass sie Gottes Gerechtigkeit offenbart. Gerechtigkeit ist ein Wort aus dem Alten Testament, das eine tiefe Bedeutung hat. Es beschreibt Gottes Charakter, der in all seinem Handeln gerecht ist, also richtig und gut. Gerecht beschreibt aber auch Gottes Treue, dass er seine Versprechen hält. Paulus sagt, dass diese beiden Aspekte von Gottes Charakter in der Geschichte von Jesus sichtbar werden. Wie? Als erstes erzählt er auf kreative Weise die Geschichte von Genesis 3 bis 11. Er zeigt, wie die ganze heidnische Welt, alle Nationen, in einer Abwärtsspirale von Sünde und Egoismus gefangen sind. Das Herz und das Denken des Menschen sind kaputt. Wir haben uns von Gott abgewandt und klammern uns jetzt an Götzen. Damit meint Paulus geschaffene Dinge, die wir als so wertvoll ansehen, dass wir uns ihnen ganz hingeben, obwohl sie nicht Gott sind. Dieser Götzendienst führt zu einer hässlichen Entstellung unseres Menschseins und zu zerstörerischem Verhalten. Übrig bleibt eine Menschheit, die in allen Anklagepunkten schuldig vor einem gerechten Richter steht. Jemand aus Israel könnte nun sagen, dann ist es ja gut, dass Gott aus allen Nationen unser Volk auserwählt hat. Er hat uns aus der Sklaverei in Ägypten gerettet, hat uns die Gesetze der Tora gegeben, wie zum Beispiel den Sabbat, koscheres Essen oder die Beschneidung. All das zeigt uns, wie wir als Gottes heiliges Volk leben sollen. Paulus erinnert deshalb an die Geschichte der Tora und den Rest des Alten Testaments und zeigt, dass Israel genauso sündig, götzenanbeterisch und moralisch kaputt ist wie alle anderen Menschen. Israel ist sogar noch schuldiger als die Heiden, sagt Paulus, weil sie die Tora haben. Sie sollten es besser wissen. Sein Fazit ist, dass die ganze Menschheit, Heiden und Israeliten, hoffnungslos gefangen und schuldig vor Gott sind. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Gottes Antwort ist die gute Nachricht von Jesus. Anstatt die Menschen in ihrer Schuld zu belassen, kam Jesus als der Messias Israels, um als Opfer für die Sünden von allen Menschen zu sterben. Als unser Stellvertreter nahm Jesus alle gerechten Konsequenzen von Schmerz, Sünde und Tod auf sich, die wir in dieser Welt verursacht haben.
Ja, soweit dieses Video bis hierher. Das, was jetzt am Ende gekommen ist, ist schon ein kleiner Ausblick auf die Thematik dann nächsten Mittwoch. Wir werden uns heute eben sehr um den Teil hier bis zu den beiden Blöcken schuldig und noch schuldiger heute kümmern. Zu Beginn eine kurze Einführung in den Römerbrief, und ich glaube, das ist einfach auch notwendig, um hier vielleicht das ein oder andere nochmal zu hören oder zu vertiefen. Von der Bedeutung des Römerbriefes hat Andi Jägers am Sonntag schon etwas gesagt, das will ich an der Stelle nicht wiederholen. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, vor allem hier auch Martin Luther nennen und seine Vorrede zum Römerbrief, dass er den Römerbrief als das eigentlich wertvollste und die bedeutendste Schrift des Neuen Testamentes beurteilt hat und auch selber biografisch seine reformatorische Wende, seine Hinwendung zu Jesus Christus anhand der Texte des Römerbriefes persönlich erlebt und durchlebt hat. Kirchengeschichtlich und theologiegeschichtlich ist der Römerbrief mit nichts zu überbieten oder mit wenig zu überbieten, wenn überhaupt. Dieser Brief oder dieses Dokument im Neuen Testament hat die Kirchen- und Theologiegeschichte sehr geprägt, von Augustinus über Luther, Calvin bis hin zu Karl Barth. Als der Römerbrief-Kommentar von Karl Barth 1922 erschienen ist, dann hat einer der Zeitzeugen und theologischen Kritiker gesagt, dieser Kommentar oder dieses Buch schlägt ein wie eine Bombe. Es hat die Theologiegeschichte im 20. Jahrhundert noch einmal komplett umgekrempelt. Die Verfasserschaft des Römerbriefes ist insofern klar, dass Paulus sich schon zu Anfang vorstellt und den Römerbrief oder sich als den Verfasser des Römerbriefes betitelt oder sich auch selbst als der Verfasser vorstellt. In Römer 1, Vers 1, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen, das Evangelium und so weiter und so fort. Interessant ist aber, dass im Römerbrief selber auch ein weiterer Name vorkommt, nämlich der Schreiber Tertius. In Kapitel 16, 22 lesen wir diesen Namen, und es gibt verschiedene Theorien, wie groß der Einfluss dieses Tertius auf das Schreiben möglicherweise insgesamt gewesen sein könnte, vom Sekretär sozusagen, dem Paulus das diktiert hat, bis zum Mitautor. Aber ich denke persönlich, dass dieser Brief in weiten Teilen oder eigentlich komplett aus dem Gedanken oder aus der Feder, wenn man so will, des Paulus entstammen. Und wenn ich das jetzt so sage, dann will ich damit ja nicht gleichzeitig ausschließen, dass es ja ein inspiriertes Wort Gottes ist und der Heilige Geist natürlich an Paulus entsprechend gewirkt hat, um diesen Brief dann auch zu verfassen. Nicht, dass wir hier gleich in ein Missverständnis geraten. Von den Empfängern her ist es auch relativ eindeutig, der Brief des Paulus an die Römer, genauer gesagt müsste man wahrscheinlich sagen, an die Gemeinde in Rom. Und zwar die eben Gemeinde, die es zu der Zeit in Rom gegeben hat. Vermutlich, oder ich sage jetzt mal so, relativ sicher kann man sagen, dass es 49 nach Christus diese Gemeinde schon gab. Möglicherweise ist sie schon vorher entstanden, das kann man aber nicht sicher sagen, weil man über die Entstehung relativ oder eigentlich nichts Genaues sagen kann oder nichts weiß. Sicher ist aber 49 nach Christus deshalb, weil von dem römischen Kaiser Claudius, von dem wir vorhin gehört haben, dass dieses Claudius-Edikt wurde 49 nach Christus erlassen. Und deswegen kann man mit großer Sicherheit sagen, dass es zu der Zeit eben dann schon eine Gemeinde gegeben haben muss, weil dann die Juden aus Rom ausgewiesen wurden und erst nach 5 Jahren wieder zurückkommen durften und dadurch ja die ganze Thematik auch des Römerbriefes und die Problematik in der Gemeinde ja damit zusammenhängt. Insgesamt kann man grob von 5 Entstehungshypothesen sprechen, wie diese Gemeinde sich gegründet hat. Das geht los von Apostelgeschichte 2, dass dort extra bei der Pfingstpredigt des Petrus als einzige westliche, also im Mittelmeerraum gesehen, westliche Gemeinde oder Region, die römische Region, also Italien, Rom angesprochen ist. Vielleicht sind da Menschen, Juden, nach Jerusalem oder waren sicher Juden in Jerusalem, die aus Rom stammten und da möglicherweise zum Glauben gekommen sind und dann dort eine Gemeinde gegründet haben. Das klingt relativ plausibel. Es gibt noch ein paar andere Varianten, beispielsweise, dass die Gemeinde von Petrus gegründet wurde, als er nach Rom ging. Er war ja dann irgendwann auch, hat er den Märtyrertod in Rom gestorben. Manche Kirchenväter führen die Gründung der Gemeinde auf Petrus und Paulus zurück. Da kommt ein bisschen so die katholische Lehre vielleicht schon so ein bisschen zum Zuge, was da tatsächlich dran ist, ist aber eher vage, und verschiedene andere Entstehungstheorien. An der Stelle will ich das aber nicht vertiefen, das ist nicht das Hauptthema für heute. Klar ist aber, dass sich die Gemeinde aus Juden und Heidenchristen zusammensetzt, also aus Christen, oder von Menschen, die Juden waren und dann Jesusgläubig geworden sind, und von Menschen, die keine Juden waren, also Heiden, die dann auch Jesusgläubig geworden sind. Und da diese Thematik haben wir öfter in den Paulusbriefen, und auch hier ist es zumindest ein Punkt, der uns auch heute Abend, den wir immer wieder auch im Hinterkopf halten muss. Wenn man von der Apostelgeschichte hergeht, dann muss man auf jeden Fall sagen, dass die Gemeinde von Paulus selber nicht gegründet wurde. Und das ist eigentlich auch das, wovon ich persönlich auch ausgehe, dass diese Gemeinde in Rom keine Gemeinde war, die Paulus gegründet hat. Zumindest ist in der Apostelgeschichte nichts davon berichtet, und wenn man den Weg des Paulus in der Apostelgeschichte bis nach Rom verfolgt, dann muss ja die Gemeinde vorher gegründet worden sein, und davon ist eben in der Apostelgeschichte nichts berichtet. Also gehen wir davon aus, nicht von Paulus gegründet. Der Brief selber wurde geschrieben, ziemlich genau kann man das datieren, 56 bis 57 nach Christus. Manche gehen auch ein Jahr vor oder um 55, 56. Da kommt es jetzt auf ein Jahr hin oder her nicht drauf an. De facto kann man aber sicher sagen, dass es nach Ende der dritten Missionsreise, dass er ihn geschrieben hat, bevor Paulus zurück ist mit der Geldsammlung nach Jerusalem und von Korinth aus. Da haben wir Parallelen zum ersten Korintherbrief. Und da können wir das sehr gut nachrekonstruieren. Wer vor 2 Jahren, mal hier in der Tiefgängerserie dabei war zur Entstehung des Neuen Testamentes und zu Paulus und den Paulusbriefen, da haben wir das auch ausführlicher behandelt, warum man das Leben des Paulus von der Chronologie her und von der Jahreszahl relativ genau nachvollziehen kann. Was ist Anlass und Ziel des Briefes gewesen? Wir haben ja schon im Filmbeitrag, im Video das ein oder andere gehört. Ich will das hier nochmal zusammenfassen. Es geht um die Einheit der Gemeinde auf der einen Seite, die durch die Zeit der 5 Jahre mit dem Claudius-Edikt verloren gegangen ist. Und als die Juden wieder zurückkamen, dann eben tatsächlich die Gemeinde vor spalterischen Problemen stand. Gleichzeitig wollte Paulus seinen Besuch vorbereiten, die Gemeinde in Rom zu besuchen, um auch seine Reisepläne und Missionspläne bis hin nach Spanien weiter verfolgen zu können. In dem Zuge ist es eben dann so geschehen, dass Paulus wesentliche Aspekte seiner Theologie und vor allem der Theologie von Kreuz und Auferstehung, so haben wir es auch am Sonntag gehört, in dem Brief darlegt. Es ist aber sicherlich nicht seine vollständige Theologie, sondern eben, was vor allem Kreuz und Auferstehung betrifft, also der Sühnetod Jesu, die Sündenvergebung am Kreuz und die Auferstehung, in die damit mit die Inthronisierung, Inthronsetzung Jesu zur Rechten Gottes und des Richters der Welt und der Zeiten. Aber wir hören zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Paulusbriefen wenig über die Ekklesiologie, also über die Gemeindezusammensetzung. Die Abendmahlsthematik ist überhaupt nicht thematisiert und so weiter und so fort. Also um das gesamte Bild der paulinischen Theologie zu erfassen, reicht dann der Römerbrief bei allem Respekt dann auch nicht aus, sondern da brauchen wir die Ergänzung auch anderer Briefe. Besonderheiten vielleicht noch, die uns auch immer wieder begegnen werden im Römerbrief. Wir haben einen relativ langen und ausführlichen Briefeingang, haben wir am Sonntag davon gehört, und wir haben auch eine sehr lange und ausführliche, umfangreiche Grußliste am Ende. Das ist insofern bemerkenswert, dass wenn Paulus die Gemeinde nicht gegründet hat und wenn Paulus auch die Gemeinde vorher noch nie besucht hat, er ein großes Wissen über diese Gemeinde hatte und auch bis hin Geschwister in dieser Gemeinde, Glaubensgeschwister mit Namen und teilweise die Umstände auch ihm bekannt waren. Das ist sehr bemerkenswert. Es ist eben kein anonymer Brief, wie beispielsweise der Galaterbrief oder auch der Epheserbrief, wo man sich wundert, wenn er doch dort Gemeinden gegründet hat, dass da so wenig Persönliches vorkommt. Das ist im Römerbrief sehr bemerkenswert, dass es so ist. Das bedeutet, dass das Netzwerk christlicher Gemeinden im Mittelmeerraum wahrscheinlich viel stärker ausgeprägt war. Die Besuche gegenseitig, die Korrespondenz über die Briefe, das Postwesen im Römischen Reich, das WhatsApp der Antike, könnte man sagen. Ja. Das muss sehr gut funktioniert haben. Wichtig ist auch im Verständnis und wie wir den Römerbrief lesen, auch der Briefstil. Und zwar handelt es sich um einen sogenannten dialogischen Briefstil. Es ist so, als wenn Paulus einen imaginären Gesprächspartner gegenüber sich am Tisch sitzen hat und mit dem diskutiert, beziehungsweise ihm seine Argumentation aufzeigt, und als ob dieser Gegenüber, dieser imaginäre Gesprächspartner, dann immer so einhakt und sagt: Ja, aber Paulus, wenn du das so sagst, was, dann musst du aber auch doch das Argument dagegen halten und so weiter. Und so argumentiert Paulus in diesem Brief. Er nimmt sozusagen die möglichen Gegenargumente, die Kritiker ihm vorwerfen könnten, mit auf und tut so, als wenn er mit diesem Gesprächspartner so auf Du und Du diese Gegenargumente aufgreift und widerlegt oder entkräftet. Dialogischer Briefstil. Es ist vor allem jetzt auch in den ersten Kapiteln, die wir heute vor uns haben, sehr stark ausgeprägt, aber durchzieht den ganzen Brief. Wir finden sehr viele alttestamentliche Zitate im Römerbrief. Die Hälfte aller alttestamentlichen Zitate bei Paulus finden wir tatsächlich im Römerbrief. Das bedeutet, dass Paulus sehr stark auch gerade die Thematik, auch was wir heute haben, auch vom Alten Testament her argumentiert oder auch versucht, mit alttestamentlichen Zitaten zu unterlegen. Und dann noch etwas, was auch auffällt, sind die sogenannten Syn-Formeln. Syn ist griechisch, bedeutet mit. Also dann ist zum Beispiel oft von Syn-Christo die Rede, also mit Christus gekreuzigt, wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus auferstanden und so weiter und so fort. Wir leiden mit Christus. Das ist also sehr auffällend, diese Redewendung. Wenn man jetzt den Brief etwas aufteilen würde, könnte man tatsächlich in so eine Übersicht kommen, in so eine Gliederung, Briefeingang und Hauptthema. In den ersten 17 muss das heißen, 1 bis 17, Schreibfehler. Dann 1,18 bis 3,20, der heutige Teil, die ausnahmslose Schuldhaftigkeit der Menschen vor Gott. Dann Römer 3 bis 5, Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben, da kommen wir nächstes Mal drauf. Dann das neue Leben in Christus, Gottes Weg mit Israel und dann sozusagen als ein zweiter Teil oder eben auch als vierter Teil, je nachdem, auf dem Plakat ist da vom vierten Teil die Rede, aber da ist dann von Leben in der Gemeinde und wie lebe ich mein Christsein unter diesen Vorzeichen, Römer 1 bis 11, dann thematisiert und am Ende schließlich Schlussteil und Doxologie, auch ein Wort, das man heute mal lernen kann, ja, Doxologie, ein Lobpreis Gottes finden wir am Ende. Insgesamt, glaube ich, sind es im Römerbrief 3 Doxologien, wo Paulus immer wieder einen Lobpreis einfügt. Wenn man sich also das Plakat jetzt nochmal vor Augen hält, mit den drei ersten Blöcken als großer Hauptteil und dann der letzte, hier der vierte Block, als zweiter Teil, dann hat man das nochmal ein bisschen vor Augen. Und wir werden uns heute lediglich um diesen kleinen Abschnitt, um die erste Hälfte des ersten Abschnittes sozusagen befassen. Bevor wir das aber jetzt im Einzelnen tun, will ich an der Stelle noch ein paar theologische Grundzüge nennen, die für das Verständnis heute schon wichtig sind, aber die eben auch wichtig sind für die nächsten Abende, weil sie grundlegender Natur sind und sozusagen die theologischen Schneisen bilden im Römerbrief, die immer wieder vorkommen oder die besonders betont sind und die an der einen oder anderen Stelle dann auch in den Abenden nochmal stärker vertieft werden, je nachdem, wann es zur Sprache kommt. Das eine haben wir schon gehört, das erste ist das Evangelium, das ist auch der Auftakt, Kapitel 1, 16 und 17, das gibt sozusagen das Thema vor für den ganzen Brief. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Und dieses Evangelium, diese Grundthematik finden wir eben am Anfang. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und auch am Ende formuliert Paulus oder fasst Paulus noch einmal zusammen vom Evangelium her, also dieser Begriff des Evangeliums wirkt wie eine Klammer um den ganzen Römerbrief und macht noch einmal die universale Tragweite des Evangeliums und der Gültigkeit und Bedeutung des Evangeliums deutlich. Wo er dann sagt, sodass ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf dass die Heiden ein Opfer wären, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Da ist also seine persönliche Berufung auch angesprochen als Heidenmissionar, als ein Mensch, der die Botschaft des Evangeliums Jesu Christi zu den Heiden und zu den Nichtjuden bringt. Und dann auch nochmal das tatsächlich geografisch ausgeweitet, so habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Also das, was er am Anfang als Thema thematisiert, ist nicht nur theoretische Theologie, sondern praktisch umgesetzte Theologie. Das zweite große Stichwort oder eigentlich das Hauptstichwort des Römerbriefes ist der Gottesbegriff, Gott. Und zwar Gott ist ein Gott aller Menschen. Hier steht das griechische Wort Theos für Gott im Allgemeinen und es ist mit 153 Textbelegen, also Vorkommnissen, der häufigste Begriff im Römerbrief überhaupt, außer das Wort und. Das Wort und kommt noch häufiger vor, aber ist ja kein theologisch bedeutsamer Begriff, zumindest an den allermeisten Stellen nicht. Also der Zentralbegriff des Römerbriefes ist Theos, Gott. Und vor allem in seinen Genitivverbindungen, jetzt sind wir ein bisschen in der Grammatik, ne? Also das Haus des Schwagers, ne? Das ist ein Genitiv, ja. Und so sind diese Genitivverbindungen mit dem Begriff Theos sehr bedeutsam. Das Evangelium Gottes. Es ist das Evangelium Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Es ist der Sohn Gottes. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist der Zorn Gottes und so weiter und so fort. Könnte man jetzt noch sehr, sehr weit weiterführen. Und wer ist dieser Gott? Gott ist der Vater Jesu Christi, Kapitel 1, Vers 4. Und er ist unser Vater, also aller derjenigen, die glauben, und aller derjenigen, die diesen Gott im Geist, durch den Heiligen Geist, als Abba anrufen, als Vater anrufen. Das ist also gemeint. Und für Paulus hat die zentrale Stellung des Gottesbegriffes auch zentrale Bedeutung für alle anderen Themen, und die er so anspricht. Seine Aussagen über die Anthropologie, also über das Wesen des Menschen, die er ja in Kapitel 1, 2 und 3 sehr ausführlich macht, sind eben nur zu verstehen von dieser theologischen Grundrichtung her, von Gott, dem Schöpfer, dem Vater. Alles, was Paulus zum Heilswerk Jesus sagt, also zur Christologie, ist nur von dem her zu verstehen, dass Paulus, dass für Paulus Gott der Vater Jesu Christi ist. Alles, was das Heilswerk, also die Soteriologie, die Stellvertretung Jesu Christi für unsere Schuld und Sünde, für sein stellvertretendes Sterben und Auferstehen, ist nur von seiner Sicht des Gottesbegriffes zu verstehen, bis hin zur Ethik, also zu dem, wie sich Christen verhalten sollen, wie wir als Christen leben sollen, ist von diesem Zentralbegriff her zu deuten und zu interpretieren. Der zweite große Hauptbegriff ist dann tatsächlich Jesus als der königliche Messias Israels, der Sohn Gottes und Herr. Gott hat Jesus nach Tod und Auferstehung die Macht übertragen, die göttliche stellvertretende Macht. Und der Römerbrief entfaltet letztlich, wie und weshalb Jesus Christus die Offenbarung Gottes zum Heil ist und die Rechtfertigung des, was es für die Rechtfertigung des Menschen bedeutet. Es ist nicht nur von Jesus die Rede, sondern man muss die Begrifflichkeiten etwas weiter dehnen. Der Name Jesus an sich, Jesus im Griechischen, sind 35 Mal im Römerbrief zu finden. Der Begriff Herr, also der Kyrios ist der Herr der Welt. Und es war eigentlich der Begriff für den römischen Kaiser. Paulus deutet den Kyrios-Begriff vom Alten Testament schon her auf den Messias, auf Jesus, und deswegen zählt er zum erweiterten Begriffsfeld für Jesus, Herr der Kyrios, 24 Mal. Dann Christus, beziehungsweise der Messias, also Christos im Griechischen, ist 63 Mal belegt, manchmal auch natürlich in Verbindung mit Jesus, also Jesus Christus oder Christus Jesus. Ihr wisst ja längst, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist. Ja, das wisst ihr ja alle, oder? Ist nicht sein Nachname. Steht nicht am Klingelschild Jesus Christus. Ja, sondern Christus ist die Hoheitsbezeichnung des Alten Testamentes, der Messias, der Erlöser. Eigentlich der Gesalbte. Also Könige wurden gesalbt zum Beispiel. Und der Herr und der Sohn Gottes sind alles Attribute für Jesus, 10-mal. Ein weiterer wesentlicher Begriff, auf den wir heute natürlich auch schon stoßen, ist der Begriff der Sünde. Im erweitersten Sinne, die Weigerung des Menschen, die Gottheit Gottes anzuerkennen. Das ist die eigentliche Sünde, die Weigerung des Menschen, die Gottheit Gottes anzuerkennen, des Vaters Jesu Christi, unseres Vaters, zu dem wir sagen, aber lieber Vater. Ja? Dieser Gott ist gemeint, nicht irgendein Zeus oder ein sonstiger Mars oder Jupiter oder keine Ahnung. Ja? So genau kenne ich mich in der römischen und griechischen Götterwelt nicht aus, sondern dieser Gott ist gemeint, der Gott Israels. Der Sohn, der Vater Jesu Christi. Aber es ist eben nicht nur diese Haltung, diese Einstellung, diese Weigerung, sondern daraus resultierend ist der Sündenbegriff natürlich immer auch gefüllt mit der Tatsünde, mit der konkreten Verfehlung, mit dem falschen Verhalten. Das geht einher. Die Folge der Sünde ist das Verderben und der Tod. Römer 6, Vers 23. Die Sünde ist das Verderben des Menschen. Auch hier haben wir ein erweitertes Begriffsfeld. Über den Sündenbegriff hinaus, Hamartia, der 55 Mal vorkommt, im Zusammenhang ist auch der Begriff Thanatos, also Tod, zu nennen und auch das Sterben. Das sind Begrifflichkeiten, die in diesem Begriffsumfeld gehören. Die Sünde ist eine Realität. Es ist kein theologisches Konstrukt. So nach dem Motto, jetzt pinseln wir mal ganz schwarz die Sünde den Menschen vor Augen, dann weiß er auch, warum er einen Erlöser braucht. Sondern das ist eine Realität, die Auswirkungen hat bis in unser Alltag, bis in unser Verhalten hinein. Und an drei Stellen wird es vor allem thematisiert. Im ersten Teil, wo es um äußere Auswirkungen, Erscheinungsformen von Sünde geht. In Römer 5, da geht es dann um die Sünde, dass die Sünde das Grundverhängnis aller menschlichen Existenz ist. Die Sünde ist das Grundübel von Adam an, von 1. Mose 3, von Genesis 3 an, der Sündenfall. Ja, deswegen ist diese Stelle auch im Zusammenhang mit dem Vergleich zu Adam und dem Menschen und der Sünde. Römer 5, kommen wir nächstes Mal drauf. Und Römer 7, auch als persönliche, existenzielle Erfahrung und Macht, die zum Tod führt. Also manchen ist vielleicht diese Stelle schon mal über den Weg gelaufen, wo Paulus schreibt, das Gute, das ich tun will, von dem ich weiß, dass es gut ist und ich es eigentlich tun müsste, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich armer Mensch, wer kann mich erlösen? So, also das sind die drei Hauptfelder jetzt in dem Zusammenhang. Und wenn man das nennt, den Sündenbegriff, muss man auch auf den nächsten wichtigen Begriff kommen, der auch immer wieder vorkommt. Das ist der Begriff des Gesetzes. Das ist jetzt Altes Testament, alttestamentlicher jüdischer Hintergrund. Das mosaische Gesetz oder das Gesetz des Mose oder wie in dem Filmbeitrag die Tora, die fünf Bücher Mose im eigentlichen Sinne, aber dann eben darüber hinaus auch die Schriften und die Propheten. Das war maßgeblich auch für Jesus schon. Er bezieht sich da auch drauf, auf die Tora, auf die Schriften des Mose und die anderen Schriften und die Propheten. Und das ist eben maßgeblich für das jüdische religiöse Leben, das Gesetz, die Gebote. Nicht nur die 10 Gebote, sondern auch alles, was damit zusammenhängt an religiösem, am kultischen, an den Dingen des Zusammenlebens und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man schon mal Folgendes andeuten. Gott offenbart sich den Menschen, also im Sinne der Heiden, also der Nicht-Juden, nicht durch das Gesetz. Das Gesetz haben die Juden empfangen am Sinai, Mose, die 10 Gebote und dann die Wüstenwanderung. Das ist dem Volk Israel gegeben. Den Heiden hat sich Gott nicht durch die Gebote, durch das Gesetz offenbart, sondern in der Schöpfung. Das werden wir nachher gleich noch sehen. Aber so wie sich quasi Gott den Heiden in der Schöpfung offenbart, so hat sich der Wille Gottes oder hat sich Gott seinen Willen im Gesetz für die Juden, den Juden offenbart. Und die Forderung des Gesetzes, jetzt vor allem an die Juden gerichtet, aber wir werden sehen, nicht nur, sondern es gilt eben für jeden, denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören. Es reicht eben nicht aus, will Paulus sagen, dass ihr Juden das Gesetz empfangen habt von Gott und dass es jeden Sonntag oder nicht Sonntag, am Sabbat natürlich, ne, im Gottesdienst gelesen wird und ihr das hört. Sondern es geht darum, das Gesetz zu tun. Die werden gerecht sein. Und das Ähnliches finden wir ja schon bei Jesus selber in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Ähnliche Argumentation. Bis dahin, dass Paulus dann an dieser Stelle in Römer 2 sagen kann, wisst ihr nämlich, die Heiden, die das Gesetz nicht kennen und nicht bekommen haben, so wie ihr Juden, die es nicht bekommen haben und trotzdem das Richtige tun, Gutes tun und nach dem Gesetz leben, obwohl sie es nicht kennen, die tun das Richtige. Auch wenn sie es nicht gehört haben. Also Paulus will damit deutlich machen, ihr Juden, ihr seid deswegen nicht besser gegenüber den Heiden. Das sehen wir dann noch ausführlicher. Das Problem ist die Macht der Sünde. Das Gesetz Gottes dagegen ist heilig. Diese Aussage bezieht sich vor allem darauf, dass ja Paulus an mancher Stelle im Römerbrief sagt, ja, wenn das so ist, dass die Gnade Gottes ja so groß ist, dann sollten wir umso mehr sündigen. Weil je mehr wir sündigen, umso deutlicher wird die Gnade Gottes. Und das Gesetz ist damit eigentlich unnütz. Da sagt Paulus, nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Die Grundproblematik ist nicht das Gesetz, dass man es nicht halten könnte oder so, sondern die Grundproblematik ist die Sünde, die uns davor, die es nicht zulässt, dass wir das Gesetz halten. Und in dem Zusammenhang ein weiterer Begriff der Gerechtigkeit Gottes, die Dikaios Syne Touteou, für die Griechen unter uns, die Gerechtigkeit Gottes, das ist wirklich auch einer dieser großen Begriffe, die Gerechtigkeit Gottes. Aber was ist die Gerechtigkeit Gottes? Heißt es jetzt, Gott ist gerecht und wir sind es nicht? Und dieser Begriff wird uns im Römerbrief häufiger begegnen. Man könnte jetzt mal folgende These aufmachen. Gott offenbart sich, in Klammer, den Heiden in der Schöpfung. Gott offenbart seinen Willen oder offenbart den Juden seinen Willen im Gesetz. Und das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Die Gerechtigkeit Gottes ist, dass Gott selbst das Heil des Menschen stiftet. Gott selber schafft Gerechtigkeit zum Heil für die Menschen. Niemand kann aus eigener menschlicher Leistung heraus das Heil Gottes erlangen. Das muss Gott selber stiften durch Jesus Christus. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Gabe Gottes, die dem Sünder zuteil wird, die der Sünder geschenkt bekommt aus Gnade. Und sie bewahrt den Sünder im Gericht Gottes, weil er gerecht ist. Viele kennen dieses Lied, Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen oder so ähnlich. Ne? Ja, genau. Sie ist eine Macht, die den Sünder sozusagen ergreift und ihn vor Gott gerechtfertigt hinstellt. So als wenn wir eben umkleidet sind mit einem Gewand. Und es ist die rettende Wirklichkeit für die Menschen, die glauben. Das alles verbirgt sich in diesem Gerechtigkeits- oder in diesem Begriff Gottes Gerechtigkeit. Ich tippe es nur an anderer Stelle wird es vertieft. Der Theologe Eckhard Schnabel, den ich an dieser Stelle gerne auch erwähnen möchte, der diesen Kommentar geschrieben hat zum Römerbrief, der Brief des Paulus an die Römer, historisch-theologische Auslegung, ist eine Auslegungsreihe, die im konservativen, man könnte auch sagen evangelikalen, reformatorischen Sinne die Bibel auch versteht und auslegt. Also ein guter, gründlicher, auch wissenschaftlichen Ansprüchen ein genügender Kommentar, der sozusagen auch uns als eher konservative Ausleger uns gut tut. Dieser Eckhard Schnabel, übrigens sind zwei Bände im Römerbrief, ich habe nur eine mitgebracht, der sagt zu dem Thema, der Glaube ist nicht, ich sage es jetzt mal so, sozusagen das Werk des Sünders. Wenn wir also sagen, der Mensch kann nicht durch eigene Leistung, durch Werke vor Gott gerecht werden, dann könnte ja mancher auf die Idee kommen, naja, dann ist ja der Glaube sozusagen das Werk des Frommen. Also er glaubt und dieses Werk des Glaubens, das ist dann sozusagen die Leistung, die Gott honoriert. Nein, der Glaube ist nicht eine Leistung des Sünders, die Gott honoriert, sondern der rechtfertigende Glaube ist Gnade. Das heißt ein Geschenk des barmherzigen Gottes, das durch die Heilstat Jesu Christi ermöglicht wurde. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Grundthema, der Heilige Geist. Der Heilige Geist als die Gegenwart und Wirksamkeit des auferstandenen Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft der Glaubenden. Der Geist Gottes, der Geist Christi, das ist immer der gleiche Geist. Es sind nicht verschiedene Geister oder nicht das eine ist mehr Gott und das andere ist mehr Sohn und das andere ist halt dann ganz Geist, sondern es ist immer der gleiche Geist des einen dreieinigen Gottes. Und dieser Geist schafft das Heilswerk durch Jesus Christus und es wird wirksam gemacht in uns durch seinen Geist. Der Geist Gottes befreit die an Jesus Christus Glaubenden vom Gesetz der Sünde und des Todes und ermöglicht ihnen nicht nach dem Fleisch, also nach unserer menschlichen Natur, sondern nach dem Geist zu leben. Dieser neue Mensch, von dem hier in dem Beitrag auch die Rede war. Denn er oder durch den Geist sind wir zu Gottes Kindern gemacht. So, und das bedeutet, wir sind Kinder Gottes und haben ein neues Leben in Christus und das ist jetzt auch der letzte Punkt für diese theologischen Grundzüge. Das neue Leben in Christus ermöglicht für den Sünder einen Herrschaftswechsel. Wenn Jesus Christus mein Kyrios ist, mein Herr, wenn Jesus mein Christus ist, mein Erlöser und Retter, wenn er der Sohn Gottes ist, dann versetzt er mich in sein Reich. Und das ist ein Herrschaftswechsel. Jetzt bin nicht mehr ich selber sozusagen mein eigener Herr oder ich bin nicht mehr bestimmt von anderen Dingen oder von der Sünde oder vielleicht auch von anderen Geistern oder Einflüssen oder was auch immer, sondern Jesus Christus ermöglicht ein neues Leben, einen Herrschaftswechsel von der Herrschaft der Sünde unter die Herrschaft der Gerechtigkeit Gottes. Von der Herrschaft des Gesetzes hinein in die Herrschaft des seines Geistes. Von der Herrschaft des Todes hinein in die Herrschaft des Lebens in Ewigkeit. Das sind also jetzt so mal die wesentlichen Grundlinien des Römerbriefes theologischer Art, die uns im Lauf der nächsten Wochen und der einzelnen Themen immer wieder begegnen werden. So, das war jetzt relativ ausführlich, aber ich habe ja gesagt, es ist heute auch eher eine Einführung. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt dieser drei Kapitel, die ich jetzt an dieser Stelle mal etwas deutlicher machen möchte. Und zwar bitte ich euch, wenn ihr eine Bibel habt, nochmal aufzuschlagen, Römer 1, die Verse 16 und 17, die müssen wir jetzt nochmal hören. Römer 1, 16 und 17. Da schreibt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Haben wir jetzt gerade gehört, Gerechtigkeit Gottes, ne? Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Jetzt haben wir das alttestamentliche Zitat. Ihr wisst ja jetzt, die Hälfte aller alttestamentlichen Paulus-Zitate finden wir im Römerbrief. Hier haben wir eins davon, Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist das Thema. Und Paulus sagt jetzt, das ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, Juden zuerst, aber auch die Griechen, die Heiden. Und jetzt, wie ein schroffer Bruch und Übergang, wechselt Paulus von diesem Kernthema in die Argumentation hinein und schreibt: Denn Gottes Zorn, zwei Verse vorher haben wir von der Kraft Gottes und der Rettung gehört. Und jetzt schreibt, macht Paulus diesen Switch: Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Dieser schroffe Bruch, hier nochmal dargestellt, ich habe es auch nochmal ergänzt, der hier zu finden ist, ist jetzt sozusagen Teil der Argumentation, die Paulus jetzt entfaltet. Er hat den Weg sozusagen thematisiert durch das Evangelium für Juden und Heiden, und das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Ich habe dieses Bild hier nochmal aus dem Plakat vor Augen geführt, diese Spaltung in der Gemeinde, diese Trennung, diese beiden Lager, Juden und Heiden, das ist immer auf diesem Hintergrund auch zu deuten und zu hören. Und jetzt argumentiert Paulus letztlich nichts anderes, als sagt, alle sind schuldig, Heiden und Juden. Also so wie alle im Evangelium durch diese Kraft Gottes Rettung erfahren, so sind auf der anderen Seite Heiden, und damit konnten die Juden argumentativ gut klarkommen, sind die Heiden, aber eben auch die Juden, alle sind vor Gott schuldig. Alle Menschen. Schnabel kommentiert es in seinem Römerbrief-Kommentar wie folgt: Wie das Heil der Gerechtigkeit Gottes allen Menschen zuteil wird, die glauben, Juden wie Griechen, so trifft das Unheil des Zornes Gottes ebenso auch alle Menschen, Heiden, Kapitel 1, 18 bis 32, wie Juden, Kapitel 2 bis 23. Das ist sozusagen die gedankliche Brücke jetzt zu diesem ersten wesentlichen Hauptteil. Und dieser Hauptteil ist jetzt wiederum unterteilt in zwei Blöcke, nämlich die Sünde der Heiden bei der Gerechtigkeit oben. Sehr die Reihenfolge vertauscht. Also dem es aufgefallen ist, ist zuerst von den Juden die Rede, dann von den Heiden oder von den Griechen. Jetzt beginnt sozusagen Paulus seine Argumentation bei den Heiden und sagt, was ist denn die Schuld und die Sünde der Heiden? Und wenn wir das lesen ab Vers 19, da heißt es: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Also, Paulus will sagen, selbst die Heiden, die kein Gesetz haben, also nicht das göttliche Gesetz wie die Juden, denen hat sich Gott offenbart, halt nicht durch das Gesetz, sondern durch etwas anderes, nämlich Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, Das ist ja seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen. Aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt also, aus der Schöpfung Gottes ist Gott in seinen Werken erkennbar. Und es geht für alle Menschen. Der Rückschluss eines jeden Menschen könnte oder müsste sein, dass Gott erkennbar ist in der Schöpfung. Aber anstatt, dass die Heiden, die Völker, dann den Rückschluss gezogen haben, Gott anzubeten, haben sie das Gegenteil getan. Sie haben nicht den Schöpfer oder verehren nicht den Schöpfer, sondern sie verehren das Geschöpf. Und damit hebt natürlich Paulus sehr deutlich auf die griechisch-römische Göttermythologie ab, die ja zum Teil Menschen in Menschengestalt sind oder Menschen-Tiergestalt, das thematisiert Paulus ja auch, bis hin zu menschlichen Abbildern, Büsten, Tierabbildern und so weiter, Götzen, Standbilder und so weiter und so fort. Das meint also Paulus letztlich damit, nicht den Schöpfer, nicht den Urheber dieser Schöpfung, die erkennbar ist, die doch sichtbar ist, anzubeten, sondern das Geschöpf. Und sich dann im Gegenteil vom Schöpfer abzukehren und in schon einer fast menschenunwürdigen Weise sich ganz der Geschöpflichkeit hingeben und sich ganz abzukehren vom Willen Gottes. Das ist sozusagen die Argumentation gegenüber den Heiden, und der spitzt es ja mehr und mehr zu, indem er dann ja weitermacht und sagt, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Die Schuld liegt also an dieser Stelle, so wie wir es auch in dem Filmbeitrag gehört haben, bei den Heiden genauso. Sie sind in dieser Form, dass sie sich geweigert haben oder weigern, den Schöpfer und Gott anzuerkennen und ihm zu danken und ihn anzubeten, und anstattdessen es verkehren ins blanke Gegenteil bis hin zur kompletten Pervertierung, das ist die Schuld der Heiden. Und jetzt könnten ja die Juden auf die Idee kommen und mit dem langen Zeigefinger auf die bösen und schuldigen Heiden deuten und sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt und so weiter, und die bösen, bösen Heiden, und die sind alle schuldig vor Gott. Und dann sagt Paulus, nein, ihr, und damit bezieht er sich ja als Jude auch selber mit ein, ihr als Juden seid nicht besser, im Gegenteil. Ihr müsstet es doch besser wissen, und ihr wisst es auch besser, weil ihr das Gesetz habt. Aber es nur zu haben, bringt den Juden nicht den Vorteil, besser vor Gott dazustehen. Es sollte eigentlich ein Vorteil sein, aber es ist es de facto nicht, weil es nicht reicht, es nur zu haben und zu hören. Es geht darum, es zu tun. Und Paulus stellt jetzt sozusagen die Juden in eine Gerichtssituation und sagt, ja, wenn jetzt ihr Juden richten müsstet, die Heiden richten müsstet, wie würdet ihr entscheiden? Und natürlich würdet ihr entscheiden und sagen, ja, die Heiden sind schuldig und so weiter und so fort. Aber ihr würdet ganz schnell merken, dass es nicht nur die anderen etwas angeht, sondern dass es auch euch etwas angeht. Da schreibt nämlich Paulus im Kapitel 2, Vers 3, denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Denkst du also, wenn du mit dem Zeigefinger auf die anderen deutest und du selber aber das Gleiche tust, Obwohl du es besser weißt, dass du deswegen dem Zorn Gottes entrinnen wirst? Nein. Nein, sagt Paulus. Und da hilft dir auch, und das ist jetzt dann das Nächste, da hilft dir auch die Beschneidung nichts. Da hilft dir auch nichts, dass du sozusagen äußerlich gekennzeichnet zum Volk Gottes gehörst. Die Beschneidung, die ist nur zweitrangig. Sondern selbst wenn einer nicht beschnitten ist und tut das, was Gott will, dann zählt er vor Gott wie ein Beschnittener, wie einer, der zu Gottes Volk gehört. Und umgekehrt, wenn ein Beschnittener, also einer, der zum Volk Gottes gehört, gegen das Gesetz und gegen den Willen Gottes handelt, dann nützt ihm auch sein Beschnittensein nichts. Denn es kommt darauf an, Gott beurteilt uns, und das ist jetzt vielleicht ein Gedanke, der an der Stelle nicht ganz so gleich sich logisch ergibt, aber Gott sagt, weißt du nicht, dass die, oder Paulus sagt, weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Und er sagt weiter, er wird einem jeden geben nach seinen Werken. Und wenn einer gute Werke tut, dann wird er auch den gerechten Lohn dafür empfangen. Und umgekehrt, wenn er böse Dinge tut, dann wird er auch zwangsläufig den gerechten Lohn dafür empfangen. Und so entkräftet Paulus hier nach und nach mit seinem imaginären Gesprächspartner die Einwände der Juden, die möglichen Einwände der Juden. Und sagt letztlich im Kapitel 3, wenn ihr das mal mit aufschlagen wollt, Kapitel 3, was haben dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt dann die Beschneidung? Und dann sagt er, sehr viel. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Eigentlich ein Vorteil. Aber in dem, was jeder Einzelne daraus macht, ist es kein Vorteil. Wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 3, Vers 9, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Und dann kommt letztlich Paulus zu dem Fazit, nein, gar keinen. Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Die Schuldigkeit der Juden und der Heiden gleichermaßen vor Gott. Und letztlich sind, so sagt Paulus sogar, wir als Juden noch schuldiger als die Heiden. Und das ist natürlich eine große Provokation gegenüber den jüdischen Vertretern, dass sie noch schuldiger wären. Aber Paulus sagt, weil wir es eigentlich besser wissen müssten, aber nicht besser machen. Jetzt könnte man natürlich auch mal überlegen, was bedeutet das für uns Christen, aber das wollen wir jetzt an der Stelle mal noch außen vor lassen. Andeuten tut es Paulus oder verbinden tut Paulus diese, oder Paulus verbindet diese beiden Gedankenstränge mit dem Vers 1, also im zweiten Kapitel, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist. Ob du Heide bist oder Jude, spielt keine Rolle. Vor Gott kannst du dich nicht selber entschuldigen und entschuldigen. Alle sind vor Gott Sünder. Und so kommt Paulus am Ende dieses Teiles zu dem Fazit, wir wissen aber, dass, ich habe das jetzt ein bisschen zusammengestoßen, ist nicht der ganze Satz, könnt ihr aber noch nachlesen, wir wissen aber, dass alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Das ist also die Ausgangsbasis der Argumentation des Paulus an dieser Stelle. So, jetzt haben wir mal, ich mache das nochmal zurück, sozusagen im Überblick diese ganze Thematik mal versucht aufzudröseln, wie gesagt, nicht Vers für Vers. Ich will jetzt an ein paar Stellen noch ein bisschen vertiefen, auch wenn ich merke, es ist schon etwas zeitlich schon etwas enger, aber ich hoffe, das ist jetzt auch vom Teil her nicht mehr ganz so lange. Ich will das an dieser Stelle nochmal etwas vertiefen, der Zorn Gottes über alle Menschen. Damit beginnt der Paulus seine Argumentation, ich habe es am Anfang gesagt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Der Punkt ist also, die Schuld des Menschen ist eben die, dass er Gott nicht als Gott anerkennt, sondern die Wahrheit niederhält, und zwar mit Absicht. Paulus hat es ja so gesagt, obwohl sie von Gott wussten, obwohl sie es wussten, halten sie Gott nieder, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sind sie dem Nichtigen verfallen. Das ist also nichts, was halt den armen Menschenkindern so passiert, sondern das sind bewusste Entscheidungen für das eine und gegen Gott. Sie sind dem Nichtigen verfallen. Sie haben ihr unverständiges Herz verfinstert. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Sie beten das Geschöpf an und nicht den Schöpfer. Das ist also sozusagen im Wesentlichen die Argumentationskette hier des Paulus. Und weil das sozusagen durch diese Weigerung, die Gottheit Gottes anzuerkennen und durch diese ganzen Dinge, die der Mensch dann von sich aus tut, das was hier steht, darum geschieht auch etwas. Das hat etwas zur Folge. Das ist sozusagen die ganz logische Konsequenz. Die logische Konsequenz ist, dass darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Dreimal haben wir jetzt, oder spricht Paulus davon, dass Gott sie dahingegeben hat. Man könnte auch übersetzen, Gott hat sie quasi sich selbst überlassen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil so klingt es ja, als wenn Gott daran schuld wäre. Und jetzt hat er sie dahingegeben, jetzt haben sie ja eh keine Chance mehr. Nein, es ist gedacht als eine logische Konsequenz, denen Gott die Menschen jetzt in ihrer Freiheit diese Konsequenz auch überlässt und sie ihnen in dieser Konsequenz auch belässt. Und die Konsequenzen sind, sie haben die Wahrheit in Lüge verkehrt, sie haben das Geschöpf und nicht den Schöpfer verehrt, sie pervertieren sogar die Geschöpflichkeit, die natürliche Geschöpflichkeit. Da kommt, thematisiert Paulus in diesen zwei Versen, die Homosexualität. Bis dahin, dass er am Ende sagt, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und dann fügt er 21 unterschiedliche Kategorien und Verhaltensweisen an, die sozusagen dieses Wesen, dieses menschliche Wesen widerspiegeln, das sich von Gott immer und immer mehr wegentwickelt hat und entwickelt. Er hört also nicht mit der Gräuelsünde der Homosexualität auf, da wären wir vielleicht fein raus, aber er thematisiert dann 21 Verhaltensweisen, wo ich sage jetzt mal 10 bestimmt auch auf mich zutreffen könnten, mindestens. Oder auf jeden von uns. Das ist also der Argumentationsgang. Ich will an der Stelle das nicht bis ins Letzte hinein, ich habe ja gesagt, die Kapillaren können wir heute nicht ausfüllen, aber dieses Thema der Homosexualität zumindest an der Stelle noch einmal etwas antippen, weil das ja eine der Stellen im Neuen Testament ist, wo diese Thematik im Neuen Testament oder wo das im Neuen Testament thematisiert ist. Es gibt auch noch andere im 1. Korintherbrief und auch im 1. Timotheusbrief, glaube ich. Und es ist eben die erste Stelle hier im Neuen Testament. Aber man muss jetzt zumindest mal sagen, Paulus geht es ja hier nicht um eine moralische oder um eine sexualethische Abhandlung der Frage der Homosexualität. auch wenn wir das vielleicht dann hier immer auch zu Rate ziehen, wenn es um diese Fragen geht und wir dann auch von der Bibel her das ein oder andere argumentieren. Aber wenn man den Kontext anschaut, geht's Paulus ja nicht um das Thema an sich, sondern ihm geht es letztlich darum, wie weit die Entfernung und des Menschen von Gott gehen kann. Und die bis hin zur, so schreibt es Paulus, widernatürlichen Geschöpflichkeit. Und Paulus will da sozusagen argumentativ seinen Gedankengang zuspitzen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieser Stelle. Also müssen wir von diesem Kontext her zumindest mal sehen. Darüber hinaus muss man auch sagen, weil das vielleicht auch immer wieder ins Feld geführt wird, naja, Homosexualität war ja damals üblich, in Klammer wahrscheinlich viel üblicher als heutzutage, Klammer zu. Also wenn dann immer sagen, so schlimm war es noch nie, es war schlimmer geht immer. Ja, also es war damals schon schlimm, also die Knabenschänder, es gab richtige Beschreibungen, wie Handlungen an welchen Leuten vorgenommen hat und so weiter. Also homosexuelle Praktiken in der Antike sind weit verbreitet gewesen, aber das führt nicht dazu, dass sie auch in der Antike allgemein akzeptiert waren. Das war nicht der Fall. Es war also gesellschaftlich und auch politisch eben nicht so. Aus Sicht des Judentums, und darum schreibt es vielleicht auch Paulus hier in seiner Argumentation, vielleicht nennt er deswegen dieses Thema. Aus Sicht des Judentums ist die Homosexualität die charakteristische Sünde der Heiden. Also wenn man die Heiden irgendwie an ihrer Sündhaftigkeit entlarven möchte, dann an diesem Thema und festmachen möchte. Und genau dieses Thema nimmt jetzt Paulus und sagt, ja, ihr habt recht, die Heiden, bis dahin geht es. Ja. Und dann sagt aber Paulus, aber ihr seid nicht besser. Das muss man von der Argumentation jetzt mal im Hinterkopf sehen. Es gibt dann auch noch verschiedene andere Meinungen und Interpretationen, die aber meiner Meinung nach und auch hier in diesem Kommentar nicht überzeugen können, und auch dieser Kommentar stützt es, dass sie nicht überzeugen können, dass hier ja gar nicht die Homosexualität in diesem Sinne gemeint ist, sondern das war eigentlich anerkannt sozusagen, sondern hier ist der Geschlechtsverkehr zum Beispiel mit Tieren gemeint. Aber diese Interpretationen, die es in diese Richtung auch gibt, sind auf sehr dünnem Eis, können nicht überzeugen. Und was ja auch manchmal in dem Zusammenhang ins Feld geführt wird, ist ja, Paulus, das ist ja klar, Paulus schreibt ja von Menschen, von heterosexuell empfindenden Menschen, die bewusst auch homosexuelle Praktiken in ihrem Leben ausleben. Aber es geht ja nicht um die grundsätzliche Ablehnung von denen, die von Haus aus homosexuell empfinden. Und da muss man ganz ehrlicherweise sagen, diese Differenzierung, die wir heute in unserer Argumentation vielleicht machen oder hören, die kannte Paulus nicht. Also so eine Differenzierung findet man in der ganzen Antike nicht, im ganzen Kulturraum nicht. Das ist eine moderne, eine heutige Argumentationskette. Paulus lehnt hier an dieser Stelle die Homosexualität schlichtweg ab. Das muss man einfach sagen so. Und ich kann jetzt nicht heutige Argumentation hier reinbringen. Was natürlich getan wird, aber das ist ja eine eigene Diskussion, die ich jetzt an dieser Stelle aber nicht von mir aus weiter ausweiten möchte. Ich möchte nur an dieser Stelle nochmal die Argumentation des Paulus deutlich machen, um was es ihm eigentlich geht, und mögliche Einwände, die hier auch kommen, oder andere Interpretationen, die man aber meiner Meinung nach nicht so stehen lassen kann. Man muss einfach hier vom biblischen Befund her, ist es relativ klar. Dann kommen auch die 21 unmoralischen Verhaltensweisen. um das jetzt auch nochmal ein bisschen abzufedern und dieses Thema der Homosexualität nicht sozusagen dabei belassen, sondern jetzt geht es eben auch um die Dinge, die Paulus allen anderen auch vorwerfen könnte, und da bin ich sicherlich auch dabei. Er nennt diese 21 Begrifflichkeiten in unterschiedlichen Zügen sozusagen, in unterschiedlichen Containern, 4 Laster: Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit. Da könnte ich mir vorstellen, da sind wir vielleicht auch schneller dabei. Neid auch, Mord vielleicht weniger, aber Streit, List, Niedertracht. Das sind alles Dinge, die im unteren niederschwelligen Bereich angesiedelt sind. Intriganten, Verleumder, Gotthasser, Gewalttätige, Angeber, Aufschneider, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen Eltern und so. Also Paulus will damit deutlich machen, die Sünde hat Auswirkungen, nicht nur in der Extremform, so wie er es vorher schildert, sondern in der ganzen Breite des menschlichen Daseins. Bis hin zur Unverständlichkeit, Lieblosigkeit oder erbarmungslos. Für die Juden gilt derselbe Maßstab wie für die Heiden. Noch ein kleines Thema, das ich jetzt hier mal etwas abkürze. Der Gedankengang ist also so: Vor Gott sind Juden wie Heiden gleich behandelt, kein Ansehen der Person, schreibt Paulus. Juden haben nur wegen ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes keinen Vorteil, sondern alle bedürfen der Umkehr und der Buße. Und Gott wird uns geben nach dem, was wir tun. Und wenn wir es hinbringen könnten, dann würde er uns auch gerecht behandeln, keine Frage. Aber er kommt letztlich am Ende zu dem Schluss, kein Mensch ist dazu in der Lage, durch Werke vor Gott zu bestehen. Das ist jetzt mal so der Grundtenor der ersten Verse oder der ersten Kapitel. Was ich vorhin kurz angedeutet habe, will ich an der Stelle nochmal sensibilisieren. Wir könnten ja jetzt denken, naja, wir zählen uns jetzt weder zu den Heiden, die damals Paulus gemeint hat, noch zu den Juden, weil wir sind ja Christen. Das betrifft mich ja gar nicht. Diese Schlussfolgerung wäre falsch. Denn Paulus würde das heute noch genauso schreiben, und er würde dann vielleicht schreiben, die Schuldigkeit der Nichtgläubigen und die Schuldigkeit der Juden und die Schuldigkeit der Christen. Die Christen haben halt Jesus. Ja? Aber richtig muss es sein, die Argumentation ist, jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Nicht nur damals die Heiden und Juden, die Paulus gemeint hat, sondern zu allen Zeiten. Niemand ist dazu in der Lage, aus eigener Kraft, mit eigenen Werken so gut zu leben, dass er vor Gott bestehen könnte. Wir bedürfen alle der Umkehr und der Gnade Gottes. So, jetzt bin ich aber fast am Ende. Die eiserne Ration bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich euch ermutige, Bibelverse auswendig zu lernen. Ganz einfach. Und wenn wir vielleicht auch den Römerbrief durchlesen und nach 4 Wochen wieder 3/4 vergessen haben, aber vielleicht ein paar dieser Verse uns sich eingebrannt haben, indem wir sie wirklich auswendig lernen. Ich will jetzt nicht von Merkvers reden oder sonstiges, wie man es vielleicht in der Jungschau macht, aber eine eiserne Ration, ein Handbestand von ein paar Bibelversen aus dem Römerbrief. Und in unserem Bereich ist es halt Römer 1, 16 und 17 und Römer 2, Vers 4. Das wären jetzt für mich 2 so Highlights, die kann man gut bis zum nächsten Mal lernen oder vielleicht auch für sich behalten. Soweit meine Ausführungen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Jetzt wäre aber auch noch die Gelegenheit für ein paar Fragen. Das wollen wir jetzt gerne noch zulassen, auch wenn es jetzt schon 3/5 ist. Ja. Ja. Ja, gut. Nichts leichter als das. Solche Fragen beantworte ich gerne. Und schnell. Ja. Was noch? Ja.
Ich habe eine Frage zu der Gotteserkenntnis der Nichtgläubigen. Da
Das ist eine gute Frage, weil das ja tatsächlich auf unsere heutige Zeit trifft, beziehungsweise wir wahrscheinlich sogar im Vergleich zu Paulus eine viel geringere Basis und einen viel geringeren Konsens haben darüber, weil Paulus natürlich hier direkt anknüpfen kann an die Vielgötterei der Römer oder der griechischen Welt. Die haben an Gottheiten geglaubt. Und deswegen hält er sich da auch nicht groß damit auf, das zu argumentieren, wie man jetzt Gott aus der Schöpfung erkennen könnte und so weiter, sondern er geht ja relativ schnell darauf, ja, sie haben aber den Gott, von dem sie eigentlich wussten, den haben sie nicht angebetet, stattdessen haben sie die Menschen und die Tiere zu Göttern gemacht. Ja. Diese Basis haben wir heute so bei vielen Menschen nicht mehr, schlichtweg. Ja. Wir setzen nicht bei Gott an im Gespräch. Und trotzdem glaube ich, dass Menschen heute zumindest argumentativ sich nicht unbedingt verschließen für das Göttliche oder für ein höheres Wesen. Ja, wenn man auch fragt, so Umfragen, viele glauben an ein höheres Wesen. Wenn man es von der wissenschaftlichen Seite her sieht, steht immer Evolution versus Schöpfung so ein bisschen. Ja, da haben wir vielleicht schlechte Papiere, weil die meisten halt irgendwie auch sagen, naja, Urknall und so, das ist so drin. Wenn du dann kommst mit dem Schöpfer, wird es schwierig, aber letztlich kommst du irgendwann an einem Punkt, wo es eine Glaubensfrage wird. Wir haben hier vor einem Jahr etwa Norbert Peiler hier gehabt, da kam es so ähnlich von der wissenschaftlichen Seite her und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, du glaubst entweder das eine oder das andere. Ja. Aber wenn man natürlich sich mal die Vielfalt der Schöpfung anschaut und diese Dinge, glaube ich schon, dass ein Mensch heute auch noch immer dahinter kommen könnte und sagen, naja, da muss schon irgendwie was dahinter stehen. Was Intelligenteres als ich oder als ich sowieso, aber als sonst irgendjemand. Ja. Aber das ist tatsächlich schwer. Und noch eins möchte ich hinzufügen, die Frage ist vielleicht weniger die, wo könnten wir heute an der Schöpfung ansetzen im Gespräch, sondern wo können wir heute bei den Menschen ansetzen, wie sie heute denken. Vielleicht ist es ja nicht die Schöpfung, vielleicht ist es aber der persönliche, sozusagen diese spirituelle Sehnsucht gegenüber dem Materiellen. Ja. Da, glaube ich, sind Menschen zugänglich, ja, dass wir ihnen sagen können, du kannst alles haben auf der Welt und bist trotzdem innerlich leer. Und da anzuknüpfen, ja, und diese Sehnsucht auch des Menschen nach der Ewigkeit und nach dem Göttlichen zu wecken, da, glaube ich, können wir heute vielleicht sogar eher anknüpfen als mit der Schöpfungsthematik. Aber es ist schwer. Ja. Ja. Ja, natürlich, weil, wenn ich der Argumentation des Paulus folge, dann ist es nur eine theoretische Möglichkeit. Also, das sagt der Paulus in Römer 2, Vers 7 bis 10, oder Vers 6 bis 10. Da sagt er, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Wenn ein Mensch das so tun würde, dann würde Gott ihm dafür gerecht entlohnen, das ewige Leben. Und umgekehrt Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen und so weiter, aber der Ungerechtigkeit. Und Paulus will damit sagen, das ist nur eine theoretische Möglichkeit. Gott würde natürlich jeden belohnen, in Anführungszeichen, oder das ewige Leben schenken, wenn es einen Menschen gäbe, der so leben könnte. Aber das ist nur eine theoretische Möglichkeit oder die, wie die Theologen sagen, die unmögliche Möglichkeit. Ja. Sondern das Fazit ist, dass niemand in der Lage ist, Kein Mensch ist in der Lage, durch seine Werke vor Gott zu bestehen. Ja. Ja. Was hast du noch eine Frage dazu oder? Ja, genau, richtig. Also das ist letztlich das Fazit am Ende, ja, wo Paulus sagt, diesen Menschen gibt es nicht, beziehungsweise er sagt dann doch, einen hat es gegeben. Christus. Ja?
Aber derjenige, der von Jesus gar nichts erfahren hat und lebt in seiner Natur und so, der ist dann eigentlich von Gott getrennt.
Jeder Mensch. Ja. Ja, deswegen ist Mission nicht unnütz. Im Gegenteil, sondern deswegen gibt es Mission und deswegen ist Mission wichtig. Umgekehrt sage ich jetzt einmal, aber wie Gott das Einzelne beurteilt, das kann ich nicht sagen. Jesus sagt es selber am Ende des Matthäus-Evangeliums, sagt er, alles, was ihr getan habt, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Da geht es ums Weltgericht, das ist der Kontext von den Schafen, die einen zur Linken, die einen zur Rechten. Und dann sagt Jesus dieses Wort, von dem man natürlich zumindest mal so viel sagen kann, dass wir es Gott überlassen müssen, wie er die Dinge letztlich beim Einzelnen beurteilt. Aber unterm Strich ist es keine Option, die gibt es einfach nicht. Ja? Also die Argumentation des Paulus ist, alle Menschen sind letztlich vor Gott schuldig und deswegen ist es nötig, dass einer kommt, der diese Schuld aufhebt und auf sich nimmt. Was noch? Gut, oder wie auch immer. Ich denke, wir haben jetzt mal heute schon einen ganzen Brocken geschafft. Aber ich kann euch sagen, es kommen noch ein paar Brocken. Ja. Also da werden dann meine Kollegen Josia Haupt und Andreas Jägers euch dann zum Schwitzen bringen. Ja. Ich hatte es ja heute relativ leicht, muss man ja deutlich sagen. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Denkt nochmal an die Pläne, an die Übersichten. Paul-Gerhard Koch, wie ist es, müssen wir hier dann nochmal zusammenräumen. Also wir sind allen dankbar, die auch noch mithelfen können, also ein bisschen Tische abschlagen und Stühle wegtragen. Und dann wünsche ich euch einen fruchtbaren oder einen guten Abend und ein fruchtbares Nachdenken über das Wort Gottes. Nicht falsch verstehen, ja. Ihr habt zu viel Römer 1, 26 und 27 jetzt im Kopf oder sonst was, ja. Genau.